Am 9. April heirateten Sarah Cole und Sidney Blackmer in der First Baptist Church von Holden's Crossing. Die Trauung vollzog Reverend Gregory Bushman, dessen Stelle Sidney in Devonport einnehmen sollte. Sarah trug ihr bestes graues Kleid, das Lilien an Kragen und Manschetten mit von Rachel erst am Tag zuvor fertiggestellter Spitze verschönert hatte. Mr. Bushman predigte sehr schön. Es machte ihm offensichtlich Freude, einen Kollegen zu verheiraten. Alex erklärte Schemen, dass Sidney sein Gelübde mit der kräftigen, selbstsicheren Stimme eines Geistlichen ablegte, Sarah dagegen, dass ihre leise und in zitterndem Ton. Als das Paar sich nach der Zeremonie der Gemeinde zuwandte, sah Schemen, dass seine Mutter unter ihrem kurzen Schleier lächelte. Nachdem der letzte Gast gegangen war, nahm Sarah ihren gepackten Koffer und küsste ihre Söhne. Sidney fuhr sie in seinem Buggy zu dem Pfarrhaus, das sie schon wenige Tage später wieder verlassen würde, um mit ihm nach Devonport zu ziehen. Kurze Zeit später holte Alex seinen falschen Fuß aus dem Schrank im Gang und schnallte ihn sich ohne fremde Hilfe an. Schemen hatte es sich im Arbeitszimmer bequem gemacht und las in medizinischen Fachzeitschriften. Immer und immer wieder stapfte Alex an der geöffneten Tür vorbei, während er mit vorsichtigen Schritten im Gang auf und ab ging. Schemen merkte an der Stärke der Erschütterungen, dass sein Bruder das Bein mit der Prothese viel zu hoch hob, und er wusste, welche Schmerzen Alex jeder Schritt bereiten musste. Als Schemen in ihr gemeinsames Schlafzimmer kam, war Alex bereits eingeschlafen. Die Prothese steckte noch in Strumpf und Schuh und stand neben Alex rechtem Schuh, als gehöre sie dorthin. Am nächsten Vormittag trug Alex die Prothese in der Kirche als Hochzeitsgeschenk für Sarah. Die Brüder waren zwar keine Kirchgänger, aber ihre Mutter hatte sie gebeten, zur Feier ihrer Verehelichung an diesem Sonntag am Gottesdienst teilzunehmen, und nun konnte sie den Blick nicht von ihrem Erstgeborenen lösen, als der den Mittelgang entlang zur vordersten Bank ging, die für die Familie des Pfarrers reserviert war. Alex stützte sich auf einen Stock aus Eschenholz, den Rob J. in seiner Praxis aufbewahrt hatte, um ihn an Patienten auszuleihen. Manchmal zog er den falschen Fuß etwas nach, manchmal hob er ihn zu hoch, aber er strauchelte nicht und ging mit festem Schritt auf seine Mutter zu. Sie saß zwischen ihren Söhnen und erlebte, wie ihr Gatte mit der Gemeinde andächtig betete. Er war eben dabei, diejenigen beim Namen zu nennen, die ihm geholfen hatten, das Werk des Herrn zu tun, als plötzlich Lärm durch die halb geöffneten Kirchenfenster drang. Zuerst war es nur ein schwaches Jubeln, das aber sehr schnell anschwoll. Eine Frau kreischte und heisere Schreie waren zu hören. Auf der Hauptstraße feuerte jemand einen Schuss ab und eine ganze Salve folgte. Die Kirchentür sprang auf und Paul Williams stürzte herein. Er lief zum Pfarrer und flüsterte ihm ins Ohr. »Brüder und Schwestern«, sagte Sidney dann, und offensichtlich hatte er Mühe zu sprechen, »in Rock Island ist ein Telegramm eingetroffen. Robert E. Lee hat sich gestern mit seiner Armee General Grant ergeben.« Ein Raunen ging durch die Gemeinde. Einige standen auf. Schemen sah, dass sein Bruder sich mit geschlossenen Augen in der Bank zurücklehnte. »Was bedeutet das, Schemen?«, fragte seine Mutter. »Das bedeutet, dass es endlich überstanden und vorbei ist«, antwortete Schemen. Die bittersüße Freude dieser Woche schlug am Freitagnachmittag in Entsetzen um. Als Schemen die Hauptstraße entlangritt, sah er sofort, dass die Nachricht von einer entsetzlichen Katastrophe die Runde machen musste. Die Leute standen in kleinen Gruppen beisammen und redeten. Er sah Anna Wiley, die weinend auf der Veranda ihrer Pension an einem Pfosten lehnte. Simeon Cowan, der Mann von Dorothy Burnham Cowan, saß auf seinem Backboard, die Augen halb geschlossen, die Lippen zwischen Zeigefinger und rissigem Daumen eingeklemmt. »Was ist denn los?«, fragte Schemen Simeon und war überzeugt davon, dass man den Frieden widerrufen hatte. »Abraham Lincoln ist tot. Er wurde gestern Abend in einem Theater in Washington von dem verdammten Schauspieler Booth erschossen.« Schemen weigerte sich, einer solchen Nachricht Glauben zu schenken, doch sie wurde ihm von allen Seiten bestätigt, als er abstieg und die Leute fragte. Obwohl niemand etwas Genaues wusste, war doch offensichtlich, dass die Geschichte stimmte, und er ritt heim, um Alex die Neuigkeit zu berichten. »Der Vizepräsident wird an seine Stelle treten«, sagte Alex. »Andrew Johnson ist bestimmt schon vereidigt.« Dann saßen sie lange und schweigend im Wohnzimmer. »Unser armes Land«, sagte Shaman schließlich, als wäre Amerika ein Patient, der lange und heftig gegen die entsetzlichste aller Krankheiten angekämpft hatte und jetzt von einer Klippe gestürzt war. Eine graue Zeit zog herauf. Wieder einmal wachte Shaman bei Alden, und als er irgendwann nach Mitternacht den Kopf von seiner Lektüre hob, sah er, dass der alte Mann ihn anblickte. »Willst du etwas, Alden?« Der Knecht schüttelte fast unmerklich den Kopf. Shaman beugte sich über ihn. »Alden, während du krank warst, hast du etwas gesagt, das mich eine Menge Dinge hat verstehen lassen. Zum Beispiel, weshalb du mich gedrängt hast, nach Chicago zu fahren und David Goodnow zu suchen. Du hast gewusst, dass er hoffnungslos debil und stumm ist, dass ich von ihm nichts erfahren würde.« »Was weißt du sonst noch?« »Ich weiß, dass du in dieser Sache drinsteckst, und zwar über beide Ohren.« Alden nickte, auch das fast unmerklich. »Ich hab sie nicht umgebracht, ich...« Ein langer, entsetzlicher Hustenanfall schüttelte Alden, und Shaman hielt ihm eine Schüssel hin, damit er ausspucken konnte. Grauen, rosa gefleckten Schleim. Danach war er bleich und erschöpft, und er schloss die Augen. »Alden, warum hast du Korf verraten, wohin ich fahre?« »Du wolltest die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Hast in Chicago für ziemlichen Wirbel gesorgt. Korf hat jemand zu mir geschickt, nachdem du weg warst. Ich habe ihm gesagt, wo du hin willst. Ich habe mir gedacht, er will nur mit dir reden, dir Angst machen, so wie er mir Angst gemacht hat.« Alden keuchte. Shaman lagen noch eine Unmenge Fragen auf der Zunge, aber er wusste, wie krank Alden war. Fast eine halbe Stunde später fing Alden von selbst wieder zu reden an. »Ich war der Anführer der American Party hier in der Gegend. An diesem Morgen habe ich Gruber beim Schlachten geholfen, bin früh wieder weg, um die drei zu treffen in unserem Wald. Als ich hinkam, hatten sie die Frau bereits gehabt, ist auf dem Boden gelegen und hat gehört, wie ich mit denen geredet habe. Ich habe angefangen zu schreien, wie ich denn jetzt noch hier bleiben könnte. Sie würden ja wieder verschwinden, aber mich würde die Indianerin in furchtbare Schwierigkeiten bringen. Korf hat kein Wort gesagt, hat einfach nur das Messer genommen und sie umgebracht.« Shaman konnte ihm in diesem Augenblick keine Fragen stellen. Er spürte, dass er vor Wut zitterte. Am liebsten hätte er geschrien wie ein Kind. »Sie haben mir eingeschärft, nur ja nichts zu sagen, und sind fortgeritten. Ich habe gleich ein paar Sachen in eine Kiste gepackt, habe mir ausgerechnet, dass ich würde fliehen müssen. Wusste nur nicht, wohin. Aber nachdem sie sie gefunden haben, hat kein Mensch sich um mich gekümmert oder mir auch nur Fragen gestellt.« Der Alte schloss die Augen und begann zu husten. Und diesmal ließ der Husten nicht mehr nach. Shaman stand auf, holte die Lampe und hielt sie Alden über das Gesicht. »Alden, hör mir zu. Mit was für einem Messer hat Korf sie erstochen? Mit welcher Waffe, Alden?« Aber die Lider blieben geschlossen. Alden Kimball war nicht anzusehen, ob er Shamans Stimme gehört hatte. Gegen Morgen bekam Alden hohes Fieber. Er war bewusstlos. Alex hatte lange mit Alden eng zusammengearbeitet, hatte sich die anstrengende und schmutzige tägliche Farmarbeit mit ihm geteilt, hatte von ihm unzählige Handgriffe und Kniffe gelernt und hatte bei ihm Zuspruch und Aufmunterung gefunden, als er sich wie ein vaterloser Bastard vorkam und gegen Rob Jays Autorität rebellierte. Shaman wusste, dass Alex Alden liebte. »Wirst du es den Behörden melden?« Alex wirkte äußerlich ruhig, nur sein Bruder wusste, wie sehr er litt. »Es wäre zwecklos. Er hat eine Lungenentzündung, die sich sehr schnell verschlimmert. Stirbt er?« Shaman nickte. »Um seinetwillen bin ich froh«, sagte Alex. Alden starb im Laufe des Vormittags. Als sie Doug und Billy den Tod des alten Mannes mitteilten, kamen die beiden ins Haus und standen ein paar Augenblicke vor dem Bett. Dann ging sie in den Stall, um einen Sarg zu zimmern. »Ich will nicht, dass er hier auf der Farm begraben wird«, sagte Shaman. Alex schwieg einen Augenblick, doch dann nickte er. »Wir können ihn nach Nauvoo bringen. Ich glaube, er hatte unter den Mormonen dort Freunde«, schlug er vor. »Was hat ihn wohl zu den Nichtwissern gebracht?«, fragte Shaman nach einer Weile, als die Beerdigungszeremonie beendet war. Alex erwiderte, ihn habe das nicht überrascht. Er hatte einen starken Hass in sich. Und er war wegen vieler Dinge verbittert. Er hat mir oft erzählt, dass sein Vater als ein in Amerika geborener in Vermont als Knecht gestorben sei und dass auch er als Knecht sterben werde. Es ärgerte ihn, wenn er sah, dass Ausländer sich Farmen kauften. Warum hat er es denn selber nicht getan? Pa hätte ihm doch sicher geholfen, sich etwas Eigenes zu schaffen. Etwas war in ihm. Wir haben die ganzen Jahre mehr von ihm gehalten, als er selber von sich, erwiderte Alex. Kein Wunder, dass er trank. Denk doch nur, womit der arme Kerl die ganze Zeit leben musste. Shaman schüttelte den Kopf. Wenn ich über ihn nachdenke, habe ich ihn als einen Mann vor Augen, der insgeheim über Pa lacht und der mich an einen Mann verraten hat, von dem er wusste, dass er ein Mörder war. »Das hat dich aber nicht davon abgehalten, ihn fürsorglich zu pflegen, auch nachdem du es wusstest«, bemerkte Alex. »Na ja«, sagte Shaman bitter, »im Grunde war es das zweite Mal in meinem Leben, dass ich einen Menschen töten wollte.« »Aber du hast es nicht getan.« »Stattdessen hast du versucht, ihn zu retten«, sagte Alex. Er sah Shaman an. »Im Lager in Elmira, da habe ich mich um die Männer in meinem Zelt gekümmert. Wenn sie krank waren, habe ich mir überlegt, was Pa tun würde, und dann habe ich es getan. Es hat mich glücklich gemacht.« Shaman nickte. »Glaubst du, dass ich auch Arzt werden könnte?« Die Frage verblüffte Shaman. Er zwang sich dazu, gründlich zu überlegen, bevor er antwortete. Dann nickte er. »Ich glaube schon, Alex. Aber ich bin bei weitem kein so gelehriger Schüler wie du. Du bist viel intelligenter, als du zugeben willst. In der Schule hattest du keine große Lust zu lernen, aber wenn du jetzt hart arbeitest, glaube ich, dass du es schaffst. Du könntest bei mir in die Lehre gehen. Ich möchte so lange bei dir arbeiten, bis ich mich in Chemie und Anatomie und in allem anderen, was ich deiner Meinung nach brauche, genügend vorbereitet habe. Dann möchte ich lieber an eine Medical School gehen, wie ihr, du und Pa es getan habt. Ich möchte gern in den Osten, vielleicht bei Pas Freund in Boston studieren, bei Dr. Holmes. Du hast ja bereits ganz genaue Pläne. Und du hast wohl schon sehr lange darüber nachgedacht. Ja, und ich hatte noch nie solche Angst, erwiderte Alex. Und die beiden lächelten zum ersten Mal seit Tagen.